ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Heimischer Agrar- und Lebensmittelsektor kämpft mit sinkenden Einnahmen. Aufregung um Stimmzettel mit NS-Zeitstempel. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Der heimische Agrar- und Lebensmittelsektor hat zu kämpfen. Die Menge an exportierten Lebensmitteln ist im ersten Halbjahr des heurigen Jahres zwar gestiegen, die Einnahmen sind aber gesunken, berichtet Maria Kern.
Im ersten Halbjahr wurden um 7% mehr Lebensmittel und Getränke exportiert als im Vorjahr. Die Einnahmen sind aber um 2,3% zurückgegangen. Woran liegt das? Christina Muttenthaler-Siebeck von der AMA Marketing GmbH.
Billige Produkte sind gefragter denn je. Wir merken beim Endkonsumenten eine Unsicherheit, eine hohe Preissensibilität.
Katharina Kostorf vom Fachverband der Lebensmittelindustrie ergänzt.
Das erste Halbjahr im Export zeigt, die Österreicher Lebensmittelhersteller verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.
Ein positiver Ausreißer in der Halbjahresbilanz sind die Exporte nach Deutschland, die mengen- und wertmäßig gestiegen sind. Muttenthaler-Siebeck.
Jeder vierte Liter Milch geht nach Deutschland.
In Summe gingen im ersten Halbjahr fast 40% aller Lebensmittelexporte nach Deutschland.
Eine von der Terrororganisation IS vor rund 10 Jahren im Irak entführte Jesidin ist offenbar aus dem Gazastreifen gerettet worden. Das berichtet das israelische Außenministerium. Die Frau wurde demnach als 11-Jährige verschleppt und von einem Palästinenser im Gazastreifen festgehalten. Sie ist inzwischen mit ihrer Familie wieder vereint worden. Morgen will die EU darüber entscheiden, wie es mit den Strafzöllen für Chinas E-Auto-Industrie weitergeht. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag, zusätzliche Zölle in der Höhe von bis zu 36,3% zu verhängen. Wie Österreich abstimmen wird, ist noch unbekannt. Das werde erst kurz vor der Abstimmung festgelegt, heißt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft. Mit teilbedingten Haftstrafen hat ein Prozess um sexuellen Missbrauch von Unmündigen im Freibad Dreiskirchen am Landesgericht Wiener Neustadt geendet. 2 afghanische Asylwerber sollen im Juni 6 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren im Strudelbecken berührt haben. Die beiden Angeklagten haben jeweils 18 Monate Haft erhalten, davon 6 Monate unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ein Stimmzettel der Nationalratswahl vom Sonntag beschäftigt jetzt den Staatsschutz. Wie auch die niederösterreichischen Nachrichten heute berichten, ist in Seitenstetten im Bezirk Amstetten ein Stimmzettel mit Kreuz für die FPÖ abgegeben worden, der aber mit einem Stempel aus der NS-Zeit versehen war. Veronika Berger mit den Details.
Eine der 669 in Seitenstetten für die FPÖ abgegebenen Stimmen trug laut Wahlbehörde einen Stempel mit Reichsadler und Hakenkreuz. Die Stimme wurde als gültig gewertet, weil der Stimmzettel formal richtig ausgefüllt war. Und der Stempel war auf der Rückseite angebracht worden, ein Seitenstädtener Stempel aus der Nazizeit. Und genau der ist der Grund, warum nach der Auszählung der Stimmen Anzeige nach dem Verbotsgesetz erstattet wurde, und zwar beim Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Das bestätigt dessen Leiter Roland Scherz. Die Ermittlungen gestalten sich jetzt als denkbar schwierig, wie Scherscher sagt, denn das geheime Wahlrecht gehört zu den höchsten Gütern der Demokratie. Folglich kann der Wähler oder die Wählerin nachträglich nicht ausgeforscht werden. Möglich ist aber, dass die Ermittler noch Hinweise bekommen, wer in Seitenstädten einen Stempel dieser Art besitzt.
Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikal.
Momentan ist der Herbst eher trüb. Vom Süden her kommen heute Abend noch einige Regentropfen auf uns zu. Die Temperaturen liegen so zwischen 9 und 14 Grad. Morgen bleibt es regnerisch und auf den Bergen so ab 1300 Meter fallen auch ein paar Schneeflocken. Am Samstag wird es freundlicher und ab Mittag lockern Wolken und Nebel dann langsam auf.
Sie sind sich unterwegs mit Radio Vorarlberg um 4 Minuten nach 20 Uhr. Ja, und seit gut 20 Minuten wissen wir zum Glück, die Bombendrohung gegen den Bregenzer Bahnhof ist aufgehoben. Auch der Polizeieinsatz hier ist beendet. Jetzt, wie schaut es denn momentan auf den Straßen und auf der Schiene aus?
Auch die Straßensperren im Bereich Bregenz Bahnhof sind wieder aufgehoben. Die Verzögerungen lösen sich da langsam auf. Bis aber alle Zugverbindungen wieder planmäßig unterwegs sind, wird es noch einige Zeit dauern. Falls Sie noch Infos für uns haben, gerne her damit 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Israel hat erneut den Libanon angegriffen. Bei dem Luftangriff auf das Zentrum der Hauptstadt Beirut sind 6 Menschen getötet worden, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilt. Israel hat den Libanon damit innerhalb von 24 Stunden mehrmals angegriffen. Die Hisbollah-Miliz hat zurückgeschossen. Israel geht derzeit mit vielen Luftangriffen gegen die Hisbollah vor, die im Libanon ansässig ist. Im Juni haben in Europa die EU-Wahlen stattgefunden. In Österreich haben 56% der Menschen gewählt. Das ist mehr als in den meisten anderen EU-Ländern. Viele, die nicht wählen gegangen sind, geben bei einer Umfrage als Grund fehlendes Vertrauen und Unzufriedenheit mit der Politik an. Die wichtigsten Themen bei der Wahl waren für knapp die Hälfte aller Wähler die steigenden Preise und Lebenskosten. In Neapel in Italien hat es eine Razzia gegeben. 60 Menschen wurden festgenommen. Ihnen werden versuchter Mord, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Die Verdächtigen sollen Mitglieder der bekannten Mafia Camorra sein. Die Camorra hat besonders in der Stadt Neapel und in der Region Kampanien Einfluss. Sie ist besonders für Drogenhandel und Waffenhandel bekannt. Heuer geht der alternative Nobelpreis an den palästinensischen Menschenrechtsaktivisten Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements, das heißt Jugend gegen Siedlungen. Issa Amro wird für den gewaltfreien Widerstand gegen Israel und die militärische Besetzung im Westjordanland ausgezeichnet. Weitere Preise bekommen eine Menschenrechtsaktivistin aus den Philippinen und eine Menschenrechtsorganisation aus Mosambik. Auch eine britische Forschungsagentur wird ausgezeichnet. Die Verleihung der Preise findet am 4. Dezember in Stockholm statt. Der alternative Nobelpreis soll Menschen oder Organisationen unterstützen, die sich für Menschenrechte, Pressefreiheit und Umweltschutz einsetzen. Das waren die Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Paul Kracker.
Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Annette Raschner.
Herzlich willkommen. Prepare for the worst and fight for the best. Bereite dich auf das Schlimmste vor, kämpfe aber für das Beste. So formulierte es Ekaterina de Go, die Intendantin des Festivals Steirischer Herbst nach den Nationalratswahlen, und sprach damit vielen aus der Kulturszene aus dem Herzen, auch Musiker Reinhold Bilgeri. Yalla heißt so viel wie »Komm, auf geht's«. Damit lädt das Jüdische Museum Hohenems in seine aktuelle Sonderausstellung, in der der heute vielfach verdrängten gemeinsamen arabisch-jüdischen Vergangenheit in Kunst und Geschichte nachgespürt wird. Leben in historischen Gemäuern. Das alte Schloss Meersburg ist seit mehr als 100 Jahren in Privatbesitz und wird nach wie vor bewohnt. Mit uns können Sie gegen Ende der Sendung an einer Führung teilnehmen.
Keep the fire hot. These flames won't
Die Wahl ist geschlagen. Am Sonntag haben knapp 75% der Wahlberechtigten in Österreich einen neuen Nationalrat gewählt. Bestürzt zeigt sich die heimische Kulturszene aufgrund des historischen Siegs der FPÖ, die auf 29% und somit auf Platz 1 gekommen ist. Sie befürchtet eine Urbanisierung des Landes. Wir erwarten das Schlimmste, sagt jedenfalls die Intendantin des Festivals Steirischer Herbst, Ekaterina Dego. Wer Kultur zensiere, die nicht passe, und Menschen einsperren wolle, die nicht passten, habe wenig Bedenken. Und weiter. Was Koalitionen betrifft, ist bei all der moralischen Hyperflexibilität gepaart mit akuter Amnesie natürlich alles möglich. Johanna Rachinger, die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, hofft auf vernünftige Kräfte in der ÖVP, die darauf hinwirkten, dass es keine Koalition mit der FPÖ gebe. Üblicherweise betraut ja der Bundespräsident den Spitzenkandidaten der stärksten Partei mit der Regierungsbildung. Ob allerdings Alexander Van der Bellen nach dem Wahlsieg der FPÖ so vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Für den Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, zeigt sich eine internationale Entwicklung, dass immer größere Teile der Bevölkerung das Aufgebaute zerschlagen wollen, ohne zu wissen, warum. Theaterintendant Kai Voges fragt, was ist verkehrt gelaufen in den letzten Jahren? Haben wir in diesem Land zu wenig humanistische Grundbildung? Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek wollte das Wahlergebnis gar nicht erst kommentieren. Es sei alles gesagt, außer angesagte Katastrophen finden statt. Und beinahe schon resignativ klingt die Stellungnahme von Marie Rötzer, der Intendantin des Landestheater Niederösterreich, wenn sie sagt, dass sie als Demokratin zur Kenntnis nehmen müsse, dass eine rechtspopulistische Partei mit radikaler Argumentation und aggressiver Propaganda fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen konnte. Wenig überrascht, aber schockiert zeigt sich auch der Vorarlberger Musiker, Autor und Filmemacher Reinhold Bilgeri.
Wenn man sich vorstellt, wenn jetzt ein anderer Bundespräsident da wäre, nämlich der Herr Hofer, dann hätten wir sozusagen von 0 auf 100 die Urbanisierung in unserem Land. Und das ist irgendwo sehr bedenklich. Ich finde, man müsste den freiheitlichen Wählern, weil es sind ja nicht das sind ja nicht alles Nazis oder so, sondern es sind einfach Protestwähler, viele dabei. Diesen Protestwählern sollte man, glaube ich, klipp und klar machen, dass das, was versprochen wurde von dieser Partei, heiße Luft ist vor allem. Weil die großen Sorgen, die wir alle haben, sind Migration, sind Klima und zum Teil kriegsbedingte Teuerung. Und alles, was hier angeboten wird an Lösung, ist nicht realisierbar. Bei der Migration wird vorgeschlagen, eine Festung zu bauen. Das wird nicht funktionieren, aus gesetzlichen Gründen, weil die EU das nicht zulassen würde. Zweitens müsste so viel Geld hier locker gemacht werden für diese Festung, dass wir alle ärmer werden würden. Es ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Wir müssten, um das Ziel zu erreichen, das Kickli hier vorgibt, die EU verlassen. Also Festung gestrichen als Möglichkeit. Dann das zweite Thema Klima. Diese Partei, vor allem ihr Führer und diejenigen, die vorne als Protagonisten verkünden, was sie vorhaben, glauben gar nicht an den menschengemachten Klimawandel. Und das ist aber unsere allergrößte Sorge, die natürlich insgesamt mit der Migration sehr zusammenhängt, weil durch den Klimawandel ja auch die Migration sich multipliziert. Was haben Sie für Konzepte für den Klimawandel? Gar keine. Sie sagen weiter mit fossilen Brennstoffen, mit billigem Gas aus Russland und Sie kooperieren sogar mit Russland, Freundschaftsvertrag und Kooperation mit ihren Spionen, die hier in Österreich tätig sind. Das ist ja irgendwie schleichender Hochverrat sogar. Also damit ist auch nichts zu machen, weil der Klimawandel, der hat keine Angst vor dem Herrn Kickl. Der kommt einfach. Und wir wissen es ja, alle, die im Hochwasser gestanden sind und so weiter in der Zukunft, die werden wissen, wir brauchen eine Partei, die an die Wissenschaft glaubt und nicht an Entwurmungsmittel.
Soweit Reinhold Bilgeri. Die FPÖ hat nach eigenen Angaben bereits die Weichen für die nächsten Schritte gestellt und sich auf ein Verhandlungsteam geeinigt. Parteichef Kickl gibt sich hinsichtlich des morgigen Gesprächs in der Hofburg betont optimistisch und verweist auf, Zitat, Gemeinsamkeiten mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Walking my road through the sand, along the beach, the sun goes down. And the wind whispering love through my hair. Waves dancing round my feet, singing songs of liberty, peace and freedom. Sometimes I can feel you. Sometimes I can see your face, your smile or your eyes. Oh, I miss you.
Als das Jüdische Museum Hohenems vor einigen Jahren mit der Planung der jetzt zu sehenden Ausstellung begann, war noch nicht abzusehen, wie brisant das Thema heute sein wird. Die Schau Yalla widmet sich der Beziehungsgeschichte arabischer und jüdischer Kulturen. Was heute nach totalem Gegensatz klingt, hat überraschend viele und weit zurückreichende Verbindungen. Carina Jilk berichtet.
Die Geschichte arabisch-jüdischer oder jüdisch-arabischer Lebenswelten reicht Jahrhunderte zurück und spannt sich von Nordafrika über Spanien bis in die heutigen arabischen Länder. In der Gegenwart berühren sich Arabisches und Jüdisches vielleicht in der Musik, wie in jener der in Vorarlberg ansässigen Formation Salingari. Doch ansonsten fällt das Zusammendenken beider Kulturen schwer.
Wir haben sehr lange über diese Ausstellung nachgedacht. Sie ist nicht nach dem 7. Oktober entstanden, sondern wir haben schon vor Jahren angefangen, sie zu planen, weil es eine lange verleugnete, manchmal romantisierte, manchmal dämonisierte arabisch-jüdische Geschichte gibt.
Sagt Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems.
So wie es eine europäisch-jüdische Geschichte gibt, gibt es 1500 Jahre sehr widersprüchliche, manchmal sehr produktive, manchmal auch von Konflikten und Verfolgung geprägte arabisch-jüdische Geschichte. Und so wie Europa voller Widersprüche ist, ist auch die arabische Welt voller Widersprüche. Aber es gibt diese lange Geschichte und es gilt, sie zu entdecken, gerade heute. Die arabisch-jüdische Geschichte ist voll auch von Gemeinsamkeiten. Die Sprache war eine gemeinsame Sprache. Die Speisekultur, die Musikkultur waren Dinge, in denen es ganz viel Überschneidung gab.
Heute leben etwa in Ägypten nur mehr sehr wenige Jüdinnen und Juden. Die Gründe für das Verschwinden arabisch-jüdischen Lebens sind vielfältig und beginnen im 19. Jahrhundert mit Kolonialismus und Nationalismus.
Natürlich mit der Staatsgründung Israels und dem damit beginnenden Konflikt zwischen Israel und den arabischen Ländern und der Vertreibung eines großen Teils der palästinensischen Bevölkerung aus dem, was heute Israel ist, war sozusagen jede Chance auf einen friedlichen Dialog und ein gemeinsames Leben dieser Kultur scheinbar vorbei. Ganz so ist es natürlich nicht. Viel von dem, was arabisch-jüdische Kultur ist, hat in Israel weitergelebt. Vieles von dem lebt in Frankreich oder in Kanada weiter. Also es ist sehr viel davon kulturell unterschwellig lebendig. Nur traut sich kaum jemand, das noch arabisch-jüdisch zu nennen, weil das gemeinsam zu denken ist fast ein Tabu.
Arabisch-jüdische Berührungen? Wo gibt es sie noch? Was bedeutet Identität und woraus wird sie gemacht? Die Ausstellung, die sich durch das ganze Museum zieht, geht diesen Fragen nach. Private Erinnerungen stehen den Brüchen im Weltgeschehen gegenüber. 7 jüdische KünstlerInnen mit arabischen Wurzeln zeigen Arbeiten vor dem Hintergrund von Sprache, Architektur, Musik oder Religion. Yosef Sassoun Simach etwa umwickelt einen muslimischen Gebetsteppich mit einem jüdischen Gebetsschal. Kuratorin Annika Reichwald.
Seine Arbeit aus dem Jahr 1983, aber sie ist präsent wie nie zuvor und findet diesen ja fast schon politischen Akt des Einrollens als eine Form von Verbindung zwischen diesen beiden Elementen, die in beiden Religionen, dem Islam und dem Judentum, so wichtig sind, auch im Alltag so wichtig sind. Ein politisches Moment, das diese Verbindung schafft, diese Verbindung stärkt und dann eigentlich zu was Neuem führt, er nennt das Reinkarnation. Und das, finde ich, ist ein ganz wundervolles Sinnbild, in diesem Fall jüdisch-muslimisch, eben diese Verbindung auch zusammenzudenken.
Ebenfalls mit der Alltagskultur beschäftigt sich der israelische Künstler mit irakischen Vorfahren Eliyahu Fatal. Hummus, traditionelles Gericht aus dem Nahen Osten, ist heute wichtiger Teil auch der westlichen Küche und für Fatal Spiegelfläche eines Diskurses um kulturelle Aneignung. Ein Teller voll Hummus wird im Museum in einer Vitrine ausgestellt, wie wertvolle Juwelen in einer Schatzkammer angeleuchtet. Die Videos der israelisch-marokkanisch-irakischen Künstlerin Hori Itzaki thematisieren Fragen nach Identität im Zusammenhang mit dem kollektiven Gedächtnis. Nach der Staatsgründung Israels wurden dort für die Einwanderer ganze Wälder aus Nadelbäumen nachgebildet, Bäume aus Europa nach Israel verpflanzt.
Der Wald ist Erinnerung und auch eine Utopie, die in der Tat Realität wird.
An Schlüsselereignisse der arabisch-jüdischen Geschichte wird in der Ausstellung in Texten auf Stelen erinnert. Da wird etwa auf die Genisa in Kairo verwiesen. Der Fund von 400.000 Schriftstücken, die das jüdische Leben in Ägypten zwischen dem 6. und dem 19. Jahrhundert dokumentieren. Berührungen nur in der Vergangenheit?
Diese Ausstellung ist zunächst einmal eine Ausstellung über Erinnerungen. Das muss man sagen. Eine Erinnerung, die zum Teil in den Menschen sehr lebendig ist und sie sehr prägt und damit natürlich auch in der Gegenwart ist. Es ist eine Erinnerung, die für manche Menschen, ob in Israel oder in Europa oder in den USA, mittlerweile auch eine Sehnsucht ist. Eine Sehnsucht, dass diese Geschichte auch ein Reservoir sein könnte für eine Zukunft, die eine andere ist, als die Kriegstreiber auf beiden Seiten sie sich vorstellen.
Sagt Hanno Löwy. Jalla, arabisch-jüdische Berührungen bis August 2024 im Jüdischen Museum Hohenems.
I can't stand those fears that you are leaving me with, but I don't make these rules up. And when I'm down, when I'm out, and you are letting me win, it takes a strong refusal. And if I fall to your hands, what would you think of me then? This town's greatest loser. And when I stop, I admire the view, and then I look down on you. Is this your greatest delusion? Maybe I'm sent for your safety. Against these walls I'll lean into corners. Cuts and bruises, bangs and knocks, our broken hearts were there right from the start. But we're just elements, and it's us against them. Always us till the end, but we're just elements, and it's us against them. Maybe I'm sent for your safety. Who knows what's underneath? We know that blood runs deep. I'll protect you. Protect you, to 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 protect you. Did I rush to put out your flame? Now I'm calling out your name from every corner.
Das gesamte Bodenseeufer ist wie eine Perlenkette umsäumt von Burgen, Schlössern und Palästen. Seit dem frühen Mittelalter, vor allem seit dem Konstanzer Konzil 1414 bis 1418, haben sich große und mächtige Adelsgeschlechter im Bodenseeraum angesiedelt. Vom See aus betrachtet fallen das alte und das neue Schloss in Meersburg direkt nebeneinander besonders auf. Das alte Schloss ist seit mehr als 100 Jahren in Privatbesitz und wird nach wie vor bewohnt. Ines Hergowitz-Gasser hat ihm und seiner Bewohnerin einen Besuch abgestattet.
Die Burg, das alte Schloss Meersburg, ist eines der ältesten, auf jeden Fall aber das älteste Adelshaus Deutschlands, das noch heute bewohnt wird. Es ist die bürgerliche Familie Nesseldorms, die hier wohnt und arbeitet.
Es ist der Inhalt meines Lebens. Wenn man hier wohnt und natürlich auch viel länger wohnt, dann hat man eigentlich eine tolle Beziehung zur Burg. Man arbeitet für die Burg, man arbeitet für die Instandhaltung, für die Erhaltung der Burg und dafür gibt man eigentlich alles.
Sagt die gebürtige Niederländerin Julia Nesseldorms, die seit mehr als 30 Jahren auf Schloss Meersburg lebt. Ihr verstorbener Mann Vincent Nesseldorms hatte 1977 als 21-jähriger Student das Schloss von der letzten Burgherrin, die unverheiratet und kinderlos war, geerbt. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern führt Nesseldorms die Burg mit Museum und Gastronomiebetrieb als GmbH. Es können Führungen und Events auf Schloss Meersburg gebucht werden und Familie Nesseldorms kümmert sich auch um die aufwendige Erhaltung der Burg, wie Julia Nesseldorms beschreibt.
Wir hatten in 2018, 19, 20, das ging fast 3 Jahre, eine ganz große Baumaßnahme auf der Südseite der Burg, die ganze Südmauer, mit Fenster, mit Dacharbeiten. Jetzt demnächst fängt es wieder an auf der Südostseite der Burg. Und das wird auch eine sehr große Restaurierung sein, die ungefähr ein halbes Jahr dauern wird. Und das ist viel Geld. Man muss natürlich einiges selber auch zahlen. Aber ich finde es sehr wichtig und ich denke immer daran, wie gut es der Burg tut. Man kann nicht ewig warten und meine, die Burg bleibt, wo es stehen. Ein bisschen denke ich das schon, sie steht schon so lange, also die wird noch lange stehen, aber trotzdem muss man da wirklich dran arbeiten, dass sie auch instand gehalten wird. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir dann wirklich auch gefördert werden.
Ein Blick in die Geschichte des historischen Gemäuers. Noch ist der Ursprung dieser Burg nicht erforscht. Das würde die Kunsthistorikerin Julia Nesseldorms gerne noch aufarbeiten.
Es gibt eine Sage und da heißt es, dass der Merowinger König Dagobert schon hier am Bodensee gewirkt hat, weil er nämlich zuständig war für den Bau von einer Handelsroute von Ulm bis hier und die Route ging weiter über den See nach Konstanz und hier war immer schon eine ganz strategische Stelle und deshalb hat er für die Reisende, für die Händler, hat er hier wahrscheinlich eine Art Schutzbau bauen lassen.
Dokumentiert ist die Geschichte des Schlosses Meersburg seit dem 11. Jahrhundert. Über 6 Jahrhunderte lang, bis zur Säkularisierung, dient das Schloss als Residenz für die adeligen Fürstbischöfe von Konstanz, die Mitte des 18. Jahrhunderts in das neue Schloss Meersburg umgezogen sind. Das Schloss kommt durch Enteignung an den badischen Staat und steht bis zum Verkauf leer, wie Julia Nesseldorms schildert.
Und in 1838 hat dann der Freier Josef von Lassberg die Burg als erster Privateigentümer gekauft. Er war der Schwager von Annette von Droste-Hülshoff. Und so ist auch die Annette, berühmte deutsche Dichterin, ist hier auf der Burg gereist sozusagen und hat hier 3 Aufenthalte verbracht und ist hier dann auch in 1848 gestorben.
Bei Droste-Hülshoff-Führungen zeigt Julia Nesseldorms auch die Privaträume der berühmten adeligen Dichterin, die auf Schloss Meersburg in 2 Etagen Privaträume hatte.
Wir laufen jetzt in den Turm, wo die Annette von Droste-Hülshoff ihren ersten Aufenthalt verbracht hat. Hier hat sie dann die 60 Gedichte, die sie während dieses Aufenthalts geschrieben hat, geschrieben. Und das finde ich immer unheimlich, beeindruckend.
Auch nach über 30 Jahren genießt und schätzt Nesseldoms dieses Privileg, auf Schloss Meersburg zu wohnen. Wenn sie von ihrem Schloss erzählt, kommt sie automatisch ins Schwärmen.
Ja, es gibt über 100 Räume. Quadratmeter habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass es vom Anfang, vom ersten Stein an der Brücke auf der Ostseite bis zum letzten Stein auf der Westseite ist ungefähr 100 Meter. Und da gibt es zwei Stockwerke, Keller, Speicher, also da kommt einiges zusammen. Es sind schöne, große Räume überall. Ja, da bin ich natürlich sehr dankbar, dass die früher so gebaut haben auch. Weil das ist ein wunderschönes Gefühl, hier zu leben. Große Fenster auf der Südseite, wunderschöne Aussicht auf den See, auf die Berge. Also es ist einfach sehr, sehr schön hier zu leben.
Dass ihre beiden Kinder ebenso wie schon ihr Mann und sie zu 100% für Schloss Meersburg im Einsatz sind, erfüllt Julia Nesseldoms mit großem Stolz und viel Freude.
Jetzt sind sie beide schon seit einigen Jahren hier richtig eingestiegen in die GmbH. Sie sind Burg Meersburg GmbH, voller Energie, voller Motivation. Ja, sie haben hier ihr ganzes Leben gewohnt natürlich und sie fühlen sich auch sehr, sehr verbunden mit der Burg und machen alles, damit es weitergeht. Haben neue Ideen, Vorschläge und da, ja, das ist unheimlich schön, um das zu sehen eigentlich, was die hier einbringen.
Die Kunsthistorikerin liebt es, Besucherinnen und Besucher durch die Burg zu führen und ihr Wissen über die Geschichte des Hauses weiterzugeben. Doch Julia Nesseldoms hat noch große Pläne für die Zukunft. Sie möchte sich in der Pension ganz der Erforschung der Geschichte von Schloss Meersburg widmen.
Sayılan kayıp gidiyorsun, ucuyorsun uzaklara. Nelerin seni beklediğini ve senin ne olacağını bilmeden, olacağını bilmeden ve bir zaman geliyor ki. Thank you.
whatever may come, you'll never know. And someday the nothing you may cry a tear, cry some tears. However it's done, you'll slightly transform, and sooner or later the nothing.
Mit seinem Film Joker hat der US-amerikanische Regisseur Todd Phillips vor 5 Jahren einen kommerziellen und einen künstlerischen Überraschungserfolg gelandet, der mit 2 Oscars belohnt wurde. Ein Erfolg, der eine Fortsetzung quasi aufgedrängt hat. Nun kommt sie ins Kino. Der Titel Joker Folie à deux, also Wahnsinn zu zweit. In den Hauptrollen sind Lady Gaga als Harley Quinn und wiederum meisterhaft Joaquin Phoenix als Joker zu sehen, Arnold Schnötzinger berichtet.
Zuerst ein symbolträchtiges Vorspiel. In einem kurzen Animationsfilm liegt der Joker im Clinch mit seinem Schatten. Der verfolgt ihn nicht nur ständig, sondern hat auch seinen eigenen Willen. Eine Comicfigur als gespaltene Persönlichkeit, der Wegweiser hin zu Arthur Fleck in der Wirklichkeit, Gefangener in einer psychiatrischen Anstalt, der, so das bekannte Leitmotiv, weiterhin um seine Identität ringt.
So you don't think this is me? Well, maybe. You don't know who I really was.
Wer ist Arthur Fleck? Wer ist der Joker? Wer kann für was vor dem Gesetz verantwortlich gemacht werden? Fragen wie diese muss ein Gericht klären, 2 Jahre nach den 5 Morden, die Fleck begangen hat. Doch Arthur ist nicht allein. In der Psychiatrie lernt er die spätere Harley Quinn kennen. Sie war beeindruckt, als er dem Talkshow-Moderator Murray Franklin, Zitat, das Hirn aus dem Kopf geblasen hat.
When I saw you and Murray Franklin, the whole time I was watching, I kept thinking, I hope this guy blows his brains out. And then you did.
Diese Liebe auf den ersten Blick unter ungewöhnlichen Umständen inszeniert Regisseur Todd Phillips als Musical. Die Musik und die Texte, oft als Dialogersatz, werden keineswegs nur illustrativ oder willkürlich eingesetzt, so Phillips, sondern stets organisch an die Erzählung und an die Figuren angebunden.
What we really tried to stay away from in the film is just they break out into song. There's always a reason, something that pushes them into that.
Die Musikauswahl führt zurück in die Kindheit von Arthur Fleck, einerseits als Hommage an klassische US-Musicals der 40er und 50er Jahre, andererseits als Brücke in das Unbewusste. Der Joker als anderes Ich, als eine Art Kampfanzug, in dem sich Arthur mit Gewalt gegen ein Gewalttrauma aus seiner eigenen Vergangenheit verteidigt. Man wollte diese Figur jedenfalls weiter vertiefen, so Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.
I think we felt like there was more to explore the character.
For once in my life,
I have someone who needs me.
Regisseur Todd Phillips versucht, eine simple Fortsetzung von Joker Teil 1 zu vermeiden. Geblieben ist die Düsterkeit eines Psychogramms, die durch die musiklastige Erzählweise unterwandert wird. Nach dem Joker-Erfolg von 2019 lag die Latte der Erwartungen ziemlich hoch. Todd Phillips hat sie nicht übersprungen, aber auch nur knapp gerissen.
Kugel und auch kein Schieber, deine Welt ist ein Kleffen am Käse. So ist es halt schon g'si, so soll's aber nicht bleiben. Man denkt halt bloß so weit, wie man sie hört. Als Türki über Nebel super Sternschnupper jagen in der Nacht. Hier obacht im Gräs, im Schnee, ganz egal wo. Horizont nimmt zu. Schau zu, dass er wächst, drum spitzt deine Ohren, rieb den Schlaf aus deinen Augen, aus dem Hirn. Du denkst, du bist am Ziel, gehst völlig nur ein bisschen weiter, nimmst die Hände aus dem Sack und aus dem Feuer. Als Türkei-Juppe über Nebelsuppe, Sternschnuppe jagen in der Nacht. Ihr obacht im Gräs, im Schnee, ganz egal wo und wenn, den Horizont nimmt zu Ruhe. Als Türkei-Juppe über Nebelsuppe, in der Nacht. Hier beobacht im Gräs, im Schnee, ganz egal wo und weg, den Horizont nimmt zu. Dem Adi böser Horizont herrscht Weisheit, über noch herrscht der Frage, wie die Antwort parat. Du rittest auf der Kugel, löscht los, weil im Zwang nimmst den Erfahrungsschatz im Rucksack mit die Star. Als Türkei-Juppe über Nebelsuppe, Sternschnuppe jagen in der Nacht. Ihr obacht im Gläs, im Schnee, ganz egal wo. Horizont nimmt zu, als Türkei-Juppe über Nebelsuppe, Sternschnuppe jagen hoch am Dach. Ihr beobachtet im Gräs, im Schnee, ganz egal wo und wenn, den Horizont nimmt zu, als Türkei-Juppe über Nebelsuppe, Sternschnuppe jagen hoch am Dach. Ihr beobachtet die Welt ist keine Kugel und auch kein Schieber, die Welt ist ein Kleffen am Käse. So ist es halt schon g'si, so soll's aber nicht bleiben, weil man denkt all bloß so weit wie man sieht.
Das war das heutige Kulturmagazin von Radio Vorarlberg, an dem Carina Jilk, Ines Hergowitz-Gasser und Arnold Schnötzinger mitgearbeitet haben. Annette Raschner sagt Adieu.
Let it roll, let it roll down the line. Let it roll down the borderline. Oh, let it shine, let it shine. Let it shine in the sky. Let it shine in the big blue southern sky. Troubles fade away, except for the dust in my shoes. Let it roll down the borderland. Desert sand. Oh, let us pray, let us pray, let us pray for another day. Let us pray for another day in paradise, where all my sorrows lift away, except for the lyrics of my blues. Borderland.
Let it roll down the line.
You're like an old friend, somehow a stranger. You're like my soulmate, yet somehow you're not. You're so close to me, and somehow out of reach. You're the one I chose, yet somehow you chose me. You brought me back, cause somehow I was lost. You brought me to tears, and now I'm like a newborn child. Oh. Take me wherever you want me, as long as you stay true. You're like my anchor, somehow you give me wings. You're like my feet on the ground, my solid ground. You brought me back, somehow I was lost. You as long as I stay true. Take me wherever you want me, as long as you stay true. Take me wherever you want me, as long as I stay true. Take me wherever you want me, as long as you stay true.
Upon your knee, just tea for two and a two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. Won't have it no dear that we own a telephone. Day will break and I'll start to bake. I'll start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would? Sugar, sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Ooh, can't you see how happy we would be?
Thank you so much.
Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Norbert Hofer wird FPÖ-Spitzenkandidat bei Burgenlandwahl 2025. Charlie Hebdo-Dschihadist zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Norbert Hofer wird FPÖ-Spitzenkandidat bei der burgenländischen Landtagswahl 2025. Darauf hat sich der Landesparteivorstand am Abend in Hofers Heimatgemeinde Pinkerfeld geeinigt. Morgen gibt es dazu eine Pressekonferenz. Bei der Nationalratswahl vergangenen Sonntag hatte die FPÖ im Burgenland den ersten Platz geholt. Der französische Dschihadist Peter Scherif ist wegen Beteiligung an einer terroristischen Gruppe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 42-Jährige soll im Jemen seinen Kindheitsfreund Scherif Kouachi und dessen Bruder Said auf den Charlie Hebdo-Anschlag in Paris vorbereitet haben. Die Kouachi-Brüder hatten am 7. Jänner 2015 bei ihrem Angriff auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris 12 Menschen getötet. Bei einem versuchten Raubüberfall gestern Nacht in Klagenfurt wurde ein 33-jähriger Mann verletzt. Zwei Unbekannte haben dabei versucht, den Mann auszurauben. Dieser konnte flüchten. Nach den bereits schon bekannten Tätern wird aber noch gefahndet, berichtet Gerhard Petscher.
Laut der Polizei war der Mann in der Nacht auf heute beim Lendhafen in Klagenfurt zuerst von einem Unbekannten mit einer Gaspistole bedroht worden. Plötzlich tauchte dann auch noch ein zweiter Mann auf und schlug mit einem Gegenstand mehrmals gegen den Körper des 33-Jährigen. Und zwar schlug er ihm auf den rechten Oberschenkel und Oberarm. Die beiden forderten ihn dann auf, alles herzugeben, was er eingesteckt habe. Das Opfer konnte aber mit seinem E-Scooter flüchten. Während der Flucht alarmierte er auch die Polizei. Der 33-Jährige ist anschließend mit Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Die Beamten haben aber mittlerweile zwei 15-jährige Jugendliche als Tatverdächtige im Visier. Noch konnten sie aber nicht ausgeforscht werden.
Die Segler Lara Fadlau und Lukas Mehr sind Österreichs Mannschaft des Jahres 2024. Sie wurden heute Abend bei der Lotteriensporthilfe-Gala in Wien ausgezeichnet. Das Duo hat im August vor Marseille olympisches Gold in der 470er-Klasse gewonnen. Nach 7 Erfolgen in Folge für den Fußball wandert die Trophäe damit wieder in den Segelsport. Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikerl. Und jetzt zum Wetter.
Im Süden, besonders in Kärnten, schüttet es heute Nacht meist ohne Unterbrechung. Kleinräumige Überflutungen oder Murren sind möglich.